Ja, wir sind in unserer Reise durchs Johannesevangelium in Kapitel 10 ab Vers 22 bis zum Schluss des Kapitels. Ich werde das heute nicht alles an einem Stück lesen, sondern portionsweise und beginne einfach mit dem Abschnitt von Vers 22 bis 30. Es war Winter. In Jerusalem feierte man das Fest der Tempelweihe. Jesus war im Tempel, er hielt sich in der Halle Salomos auf. Da umringten ihn die Juden und sagten, wie lange lässt du uns noch im Ungewissen? Wenn du der Messias bist, dann sag es uns offen. Jesus entgegnete, ich habe es euch bereits gesagt, doch ihr glaubt mir nicht. Alles, was ich im Namen meines Vaters tue, zeigt, wer ich bin. Aber ihr gehört nicht zu meinen Schafen, darum glaubt ihr nicht. Meine Schafe hören auf meine Stimme, ich kenne sie und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen das ewige Leben. Sie werden niemals verloren gehen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alles. Niemand kann sie aus der Hand des Vaters reißen. Ich und der Vater sind eins. In einer Zeitung in den USA wurde berichtet von einem Bekenntnismarsch, den Christen durchgeführt haben. Kommt ja dort öfter vor als bei uns. Bei uns zwar auch, aber dort doch erheblich öfter. Und einer von denen, die da unterwegs waren, der trug ein Schild, wie das auch häufiger passiert. Und da stand drauf, Christus ist die Antwort. Ein Beobachter, der am Straßenrand war, der trug ein anderes Schild. Da stand drauf, auf welche Frage? Ja. Vielleicht kennt der eine oder andere von euch den marxistischen Philosophen Ernst Bloch, der hat einmal gesagt, nichts wirkt als eine Antwort, was nicht vorher gefragt worden ist. Darum, sagt er dann später, darum bleibt viel Helles ungesehen, als wäre es nicht da. Und in unserem Text heute sind wir zum Glück in einer anderen Situation, weil dort wird gefragt. Ja, die Juden kommen zu Jesus und sagen, gib uns doch endlich eine klare Antwort. Sag uns doch endlich klipp und klar und ohne hin und her, ob du der Messias bist oder nicht. Also, wer jetzt die ganze Zeit mit uns unterwegs war im Johannesevangelium, der weiß, diese Thematik hatten wir schon. Ja, die hatten wir schon öfter. Wenn wir die wörtliche Übersetzung anschauen in Vers 22, dann haben wir wieder eine Zeitangabe. Wir haben schon öfter darauf hingewiesen, dass der Johannes das liebt, Zeitangaben zu machen. Auch wenn sie diesmal nur eine ungefähre ist, weil eigentlich heißt es danach. In manchen Bibelübersetzungen, glaube ich, kommt das auch zum Ausdruck. Aber hier bei der Neuen Genfer zum Beispiel nicht und bei manchen anderen auch nicht. Da fragt man natürlich, nach was? Ja, was war denn eigentlich die letzte Datierung, die es vorher gab? Und das war wahrscheinlich die Datierung von Kapitel 7, Vers 2. Und da ging es um das Laubhüttenfest. Also nach dem Laubhüttenfest. Das Laubhüttenfest wird ja im Herbst gefeiert. Jetzt heißt es hier, war es Winter. Ja, Dezember. Es war das Fest der Tempelweihe, wird extra darauf hingewiesen. Dieses Fest der Tempelweihe bezieht sich auf den Befreiungskampf der sogenannten Makkabäer. Es war vor Christus, im zweiten Jahrhundert vor Christus. Und da hatte ein König, ein syrischer König, gerade um die Juden sozusagen zu provozieren, hatte er den Tempel ganz bewusst entweiht. Ja, er hatte ein Schwein auf dem Altar opfern lassen, damit das mal ganz klar ist, dass das nicht was Heiliges ist, was die Juden immer behaupten. Und diesem Befreiungskampf der Juden, den es damals gab, da wurde dann dieser Tempel wieder neu geweiht. Ja, das war im Jahr 165 vor Christus und darauf bezieht sich das hier. Das Fest der Tempelweihe. Jesus befand sich, wie wir gelesen haben, in der Halle Salomos. Die Halle Salomos befand sich an der Ostseite des Tempelvorhofs. Und da kommen jetzt also die Juden zu ihm mit der Forderung in Vers 24. Wie lange lässt uns noch im Ungewissen, wenn du der Messias bist, dann sag es uns offen. Und als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, das ist doch schon eigenartig. Denn Jesus hat das schon mehrmals klar gesagt, dass er der Messias ist. Und jetzt kommen sie und sagen, sag doch mal klar, ob du der Messias bist oder nicht. Und er war sogar auch schon verstanden worden von den Juden. Ja? Und das sehen wir zum Beispiel in der Bibelstelle Johannes 8, Vers 59. Sie nicht am Schirm? Johannes 8, Vers 59. Ja. Da hoben sie Steine auf, um ihn zu steinigen, ja, weil sie verstanden hatten, dass er sich als Messias, als Sohn Gottes bezeichnet hat. Jesus konnte sich aber vor ihnen in Sicherheit bringen. Vielleicht meinten sie eine Messias-Erklärung von Jesus, die näher an ihre Messias-Vorstellung war. Sag uns doch endlich, dass du der Messias bist, so wie wir ihn erwarten. Und Jesus antwortet deshalb, so wie er es tut, in Vers 25. Ich habe es euch bereits gesagt, doch ihr glaubt mir nicht. Alles, was ich im Namen meines Vaters tue, zeigt, wer ich bin. Anders ausgedrückt, wenn ihr meinen Worten nicht glauben wollt, dann schaut meine Taten an. Ob es nicht die Taten des Messias sind. Und ab Vers 26 schiebt er dann eine Erklärung nach. Aber ihr gehört nicht zu meinen Schafen. Darum glaubt ihr nicht. Meine Schafe hören auf meine Stimme, ich kenne sie, sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben. Sie werden niemals verloren gehen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alles. Niemand kann sie aus der Hand des Vaters reißen. Eigentlich, sagt er, ist es völlig unverständlich. Es ist völlig unverständlich, dass ihr mir nicht glaubt. Aber die Erklärung dafür ist, ihr gehört nicht zu meinen Schafen. Und weil ihr nicht zu meinen Schafen hört, erkennt ihr meine Stimme nicht. Und eigentlich knüpft er dann hier auch wieder an den Beginn unseres Kapitels an, wo wir das gelesen haben, wo er sich als die Tür zu den Schafen bezeichnet und so weiter. Er sagt, ja, ihr seid nicht durch diese Tür gekommen, ihr seid nicht durch mich gekommen. Ihr wollt anders zu den Schafen gehören und das geht nicht. Und trotz all dem müssen wir sagen, alle diese Verse, die wir jetzt gerade zum Schluss gelesen haben, sind eigentlich nichts anderes als ein indirektes Werben. Ein indirektes Werben um seine Zuhörer, dass sie jetzt vielleicht doch noch diesen Schritt tun. Dass sie sich doch durchringen und Jesus als den ansehen, der er ist. Ich denke, viele von uns kennen dieses starke Wort aus Vers 28, wo Jesus sagt, ich gebe ihnen das ewige Leben, sie werden niemals verloren gehen, niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Eine ganz, ganz starke Verheißung. Jesus gibt ewiges Leben. Und keines seiner Schafe geht verloren. Sie sind sicher in seiner Hand. Und sie sind sicher in der Hand des Vaters. Erst sagt er, niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Und dann sagt er, niemand kann sie aus der Hand des Vaters reißen. Ja. Die Hand des Vaters und des Sohnes geben das nicht wieder her. So sondern halten es fest. Die Krönung des Abschnitts ist der ganz kurze Vers 30. Ich und der Vater sind eins. Der Sohn und der Vater sind nicht nur einig, sondern sie sind eins. Und hier steht im Griechischen das Zahlwort. Ja, das Zahlwort eins. Ja, und damit ist völlig klar, dass das ein trinitarischer Hinweis ist. Ein Hinweis auf die Dreieinigkeit. Und wir wollen diesen Abschnitt beschließen, indem wir uns die Frage stellen, nach unserer Vorstellung, nach unserer Erwartung in Bezug auf Jesus, immer wieder zu schauen, ist das, was ich eigentlich in Jesus sehe, das, was ich mir von ihm wünsche, von ihm erwarte, ist das abgedeckt? Oder ist es nur menschliche Wunschvorstellung? Dass wir uns das anschauen, ob das, was wir von Jesus erwarten, wie wir uns ihn sehen, ob das mit seinen Aussagen über sich selbst zusammenpasst. Und dass wir dann auch den Weg immer wieder zum Danken finden, dafür, dass wir in seiner Hand sind. Und dass uns nichts und niemand aus dieser Hand herausholen kann. Für diese unendliche Geborgenheit, die er gibt. Aber die Reaktion der Juden ist massiv. Wir lesen von Vers 31 jetzt bis Vers 38. Von neuem hoben die Juden Steine auf, um Jesus zu steinigen. Da sagte er zu ihnen, ich habe vieles getan, was euch zeigt, dass ich im Auftrag des Vaters handle. Für welche dieser Taten wollt ihr mich steinigen? Wir steinigen dich nicht wegen einer guten Tat, sondern weil du ein Gotteslästerer bist, gaben die Juden zur Antwort. Du machst dich zu Gott, obwohl du nur ein Mensch bist. Jesus erwiderte, steht nicht in eurem Gesetz der Satz, ich habe gesagt, ihr seid Götter? Hier werden also die, an die das Wort Gottes gerichtet war, Götter genannt. Und was die Schrift sagt, ist unumstößlich. Mich aber hat der Vater, der heilige Gott, dazu bestimmt, sein Werk zu tun, und hat mich in die Welt gesandt. Wie könnt ihr mir da Gotteslästerung vorwerfen, wenn ich sage, ich bin Gottes Sohn? Wenn die Dinge, die durch mich geschehen, nicht das Werk meines Vaters sind, dann glaubt mir nicht. Sind sie es aber, dann lasst euch wenigstens von diesen Dingen überzeugen, wenn ihr schon mir nicht glauben wollt. Ihr werdet dann erkennen und nicht mehr daran zweifeln, dass in mir der Vater ist und dass ich im Vater bin. Daraufhin, nein, das ist schon 39. Also die Juden reagieren sehr krass darauf. Das erneut oder von neuem erinnert uns wieder an Johannes 8,59, was wir vorhin gesehen haben. Da hatten wir das ganze Szenario schon mal. Ja, sie wollten ihn umbringen. Und Jesus versucht sie jetzt zur Besinnung zu bringen durch die Frage von Vers 32, wenn er sagt, Leute, ich habe so viel getan unter euch, das eigentlich zeigt, dass ich im Auftrag des Vaters unterwegs bin. Und welche von diesen guten Taten regt euch so auf? Ja. Warum wollt ihr mich jetzt umbringen? Was habe ich denn getan, dass das rechtfertigen würde? Dazu müssen wir uns vielleicht bewusst machen, dass das mosaische Gesetz die Todesstrafe nur für ganz konkrete Verstöße vorgesehen hat. Man konnte nicht einfach jemanden schnell mal um die Ecke bringen. Ja, im Namen des Gesetzes. Ja, also das ging nicht. Ja, also es muss schon was Konkretes sein, was man auch herzeigen und nachweisen kann. Ja. Wir sehen es ja selbst bei der Kreuzigung Jesu. Die Juden durften das ja eigentlich sowieso gar nicht. Ja, also ja, das mussten ja die Römer machen. Also es war alles nicht so einfach. Ja. Und ganz sicher war das nicht vom Gesetz her abgedenkt, dass man jetzt sozusagen Lynchjustiz üben kann, weil man halt emotional gerade so empört war. Ja, das ging gar nicht. Und es ist wunderbar zu sehen, wie der Vers 33 eigentlich den wahren Grund ans Licht bringt. Wir steinigen dich nicht wegen einer guten Tat, sondern weil du ein Gotteslästerer bist, gaben die Juden zur Antwort. Du machst dich zu Gott, obwohl du nur ein Mensch bist. Also der wahre Grund für die Empörung und für diesen Mordversuch ist, dass Jesus klar gesagt hat, dass er Gottes Sohn ist. Dass er wesensgleich mit dem Vater ist. Das ist der Grund. Übrigens, kleiner Vorgriff, ja, in der Passionsgeschichte, als Jesus vor dem Hohen Rat ist, da werden ja auch viele Zeugen gebracht, die ihm irgendwas nachweisen sollen, das klappt nicht. Und dann sagt der Hohepriester am Schluss, ich beschwöre dich, bei dem lebendigen Gott, dass du uns sagst, ob du der Messias bist, der Sohn Gottes. Und Jesus sagt, ja, du sagst es. Ja. Das ist der Grund. Das ist der Grund, warum Jesus gekreuzigt wurde. Weil der Anspruch, dass er der Messias ist, den Gott verheißen hat und der Sohn Gottes, weil dieser Anspruch abgelehnt wird. Nicht wegen irgendwelcher Sachen, nicht weil er einen am Sabbat geheilt hat oder sonst was. Nein. Nein. Der Gottessohn ist der Punkt. Das soll er nicht sein. Ja. Wie es an einer Stelle in den Evangelien heißt, wir wollen nicht, dass dieser über uns herrscht. Und ihr Lieben, das ist bis heute der Grund. Das ist bis heute der Grund, warum Menschen nicht an Jesus glauben und ihm nicht nachfolgen. Wir wollen nicht, dass der über mich herrscht. Ja? Ich will selber bestimmen. Ich will keinen Herrn über mir, dem ich Rechenschaft schulde. Ich will diesen Sohn Gottes nicht. Die Ablehnung des Glaubens und auch die Ablehnung, die wir als Christen, als Nachfolger Jesu Christi erfahren, geht hier zurück. Er zieht auf die Zurückweisung Jesu als der, der er ist. Wenn du vielleicht in jüngster Zeit mal wieder eine oder mehrere Watschen bekommen hast, weil du dich zu Jesus bekannt hast, dann sage ich, gratuliere. Gratuliere. Das ist das, was dir verheißen ist. Dass du erweist dich als ein Nachfolger deines Herrn. Und es galt ihm, es galt nicht dir. Die Ablehnung und all das, was du erfahren hast, ihn können sie nicht greifen. Du bist vor Augen, deswegen kriegst du das ab. So schaut's aus. Also noch einmal, Jesu Taten, selbst seine Heilung am Sabbat, die haben zwar viel Staub aufgewirbelt, waren nicht der Grund für die Ablehnung. Es war seine Gottessohnschaft, die unglaublich aufgeregt hat. Wie gesagt, ist bis heute so. Jesus als weiser Lehrer ist kein Problem. Der kriegt einen Platz. Ja. Aber Jesus als Erlöser, als der Sohn Gottes, als der, der uns zeigt, dass unser Leben vor Gott nicht bestehen kann. Nein, den nicht. Und Jesus hat Glauben gefordert. Und zwar nicht irgendeinen, wie man so sagt, Feld-, Wald- und Wiesenglauben, sondern hat den Glauben für sich gefordert, den Israel einzig ihrem Bundesgott schuldig war. Und hat damit eben unmissverständlich auf seine Einheit mit dem Vater hingewiesen. Vers 34 und 35 erscheinen zuerst merkwürdig. Jesus kommt dann mit einem Zitat. Steht nicht in eurem Gesetz der Satz, ich habe gesagt, ihr seid Götter? Hier werden also die, an die das Wort Gottes gerichtet war, Götter genannt. Und was die Schrift sagt, ist unumstößlich. Das ist eine Stelle aus Psalm 82, Vers 6. Vielleicht können wir die auch mal gerade anschauen. Ich selbst hatte zwar gesagt, ihr seid Götter, Söhne des Höchsten seid ihr alle. Jesu Zitat aus dieser Stelle will nicht sagen, dass hier Menschen auf einmal Götter sind, ja, sondern dass sie hier an Gottes Statt stehen. Ja, das ging ja auch um Richter in diesem Kontext, sie mussten sozusagen im Namen Gottes Recht sprechen. Ja. Nein, er will es nicht, er will nicht Menschen zu Göttern erheben. Jesus redet hier seelsorgerlich. Dieses Schriftwort soll den Juden helfen, vom Baum ihrer Empörung wieder runterzuklettern. Und die Unerhörtheit, die sie angesichts seiner Selbstoffenbarung empfinden, leichter verständlich zu machen. Die Psalmstelle, wenn wir jetzt Zeit hätten, uns das im Kontext anzuschauen, dann würden wir sehen, dass es da auch um eine göttliche Bevollmächtigung geht. Und das ist der Vergleichspunkt. Weil Jesus nimmt ja auch für sich göttliche Bevollmächtigung in Anspruch. Die ganze Auseinandersetzung dreht sich ja darum, dass Jesus vom Vater geheiligt und gesandt war, so wie es dann in Vers 36 ausgedrückt wird. Und seine Gegner bestreiten das und behandeln das als bloße Aussagen Jesu, nach dem Motto, ja, du behauptest das halt von dir selber, aber reden kann man viel. Ja. Und Jesus sagt, nein, Leute, ich habe nicht einfach nur so behauptet, ich sei der und der. Schaut meine Werke an. Schaut das an, was ich getan habe. Es ist nicht einfach Aussage gegen Aussage. Und wenn er auf seine Werke verweist, dann ist damit natürlich enthalten die Zeichen und die Wunder, die er getan hat. Über die man eigentlich ja nicht diskutieren kann. Ja, sondern die sind ja geschehen. Die Leute haben es gesehen, sie haben es gehört, sie haben es miterlebt. Wer das sieht oder gesehen hat und wahrgenommen hat, der müsste eigentlich zur Erkenntnis des Wesens und der Sendung Jesu gelangen. Jesus ist so eins mit dem Vater. Und was mich in der Vorbereitung bewegt hat, ist, dass Jesus ja so eins, wie er mit dem Vater ist, ist er auch mit uns, wenn wir unser Leben ihm gegeben haben. Das ist eigentlich der Sinn dieser berühmten Aussage von Galater 2, Vers 20, wo Paulus sagt, ich lebe nicht mehr, sondern Christus lebt in mir. Und solange ich noch dieses irdische Leben habe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mir seine Liebe erwiesen und sich selbst für mich hingegeben hat. Unglaublich. Das ist eine gewaltige Aussage. Weiß nicht, ob du das schon mal so auf dich hast wirken lassen, dass Jesus sagt, so wie ich mit dem Vater eins bin, so bin ich mit dir eins. Kannst du das so nehmen? Um diese geistliche Wahrheit zu sehen und sich ihr willentlich unterzuordnen, muss man allerdings sein Herz öffnen. Und das wollen die Gegner Jesu nicht. Und das ist die Kardinalfrage, auch für dich heute, der du am Bildschirm sitzt und das jetzt hörst. Und für dich, der du jetzt hier vor Ort bist. Willst du das? Willst du dein Herz Jesus gegenüber aufmachen? Weil sonst rauscht das alles an dir vorbei. Wie man so sagt, es geht da rein und da raus. Und hinterher hast du vielleicht noch ein angenehmes Gefühl an einem netten Gottesdienst, aber das war's. Aber es geht darum, ob du dein Herz öffnest. Jesus gegenüber. Jesus wirbt sehr ernsthaft um seine Zuhörer. Das rührt mich, wenn ich das so lese. Ich denke, er gibt sie nicht einfach auf. Ja? Er könnte auch sagen, habt's mich gern. Ja. Aber genau das macht er nicht. Er wirbt mit allem, was er ist und hat, um diese Menschen. Und so wirbt er um jeden von uns. Und sie antworten darauf mit Verhärtung und mit versuchter Gewalt. Sie versuchen vergeblich, ihn zu verhaften. Wir lesen Vers 39, Daraufhin versuchten sie von neuem, Jesus festzunehmen. Doch er konnte ihnen entkommen. Ich lese jetzt bis zum Schluss. Er ging wieder auf die Ostseite des Jordans, dorthin, wo Johannes zuerst getauft hatte. Dort blieb er. Und viele Menschen kamen zu ihm. Johannes hat zwar keine Wunder getan, sagten sie, aber alles, was er über diesen Mann gesagt hat, hat sich als wahr erwiesen. Und viele aus jener Gegend glaubten an Jesus. Er entfernt sich räumlich von der Situation und geht in die Gegend jenseits des Jordans. Darf ich mal um das Bild bitten? Na, ich fürchte, das kann man jetzt nicht so wahnsinnig gut lesen. Die Gegend östlich des Jordans, ja, die nennt man Perea. Perea. In diese Gegend geht Jesus, also nördlich da vom Toten Meer. Ja, wenn ihr das da irgendwo identifizieren könnt. Sorry, dass das nicht so gut sichtbar ist. In dieser Gegend war Johannes der Täufer wirksam gewesen und hatte viele Anhänger gefunden. Und diese sogenannten Johannesjünger wurden nun in großer Zahl zu Jesusjüngern. Warum? Weil Johannes der Täufer ja genau das im Sinn hatte. Er war ja nicht deswegen gekommen, um sich eine eigene Gemeinde zu sammeln, sondern um Menschen auf den Kommenden hinzuweisen. Deswegen hatte er null Problem damit, ja, dass seine Jünger sozusagen das Lager wechseln. Das war in seinen Augen gar kein anderes Lager. Das war sozusagen das Kernzelt und er hatte nur das Vorzelt sozusagen. Ja. Genau. Die Auseinandersetzung um Jesus und seine Sendung hat sich, wie wir das jetzt gesehen haben im Johannesevangelium, immer mehr zugespitzt. Und treibt auf ihren Höhepunkt zu. Und das ist natürlich die Passion. Deswegen passt das auch ganz gut für den Palmsonntag, was wir heute hier betrachtet haben. Und ihr kennt ja alle die Palmsonntagsgeschichte und das ist etwas, was mir immer unter die Haut geht dabei. Ja, die bejubeln Jesus und die gleichen Leute sagen später, kreuzige ihn. Erst gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn. Und nachher kreuzigt ihn. So leicht ist es, Menschen zu manipulieren. So leicht ist es, Menschen zu irgendwas zu bewegen. Und genau das hat Jesus nicht gemacht. Er hat nie manipuliert. Er hat immer ganz klar gesagt, was Sache ist. Ja, um was es wirklich geht. Ich denke, es ist wahrscheinlich jedem Christen schon passiert, dass Jesus anders geredet und gehandelt hat als du und auch ich, als wir uns das erwartet haben und erwünscht hatten. Ja. Wer von euch hat das schon mal erlebt? Eigentlich müssen wir das alles aufzeigen, nehme ich an, aber ist euch vielleicht zu blöd. Macht auch nichts. Aber was ist dann? Was ist dann, wenn diese Enttäuschung da ist, wenn meine Erwartung frustriert wurde? Ich kann dann entweder meinen Ärger und meine Enttäuschung hegen und pflegen und mich innerlich von Jesus distanzieren, oder ich beuge mich unter seinen Ratschluss, unter seinen Willen und drücke dennoch mein Vertrauen aus und sage das, was Jesus im Garten Gethsemane gesagt hat. Nicht wie ich will, sondern wie du willst. Dazu möchte ich stehen. Ich fasse zusammen, Jesus hört nicht auf, um Vertrauen zu werben. Und das tut er auch bei uns. Es ist immer wieder, dass er zu uns kommt und sagt, vertrau mir. Du musst nicht wissen, was passieren wird. Du musst nicht die Zukunft kennen, weißt du sowieso nicht. Vertrau mir. Ich habe alles im Griff. Deine Zukunft gehört mir. Genauso wie deine Gegenwart und deine Vergangenheit mir gehört. Jesus hat Ablehnung und Feindschaft und versuchte Gewaltanwendung erlebt. Das hat ihn nicht abgehalten, den Weg zu gehen. Jesus appelliert, seine Werke anzuerkennen und damit seine Sendung und seine Autorisierung vom Vater. Und deshalb möchte ich mit den zwei Worten schließen: Vertrau ihm. Amen.